Gabel.
Lichtgabel.
Geschichte und Hintergründe für eine zukunftsorientierte Landwirtschaft, Solidarität und Lebensstil. Jeden ersten Dienstag im Monat von 7 bis 8.
Liebe Hörerinnen und Hörer auf Freirad, wir sind wieder mal bei der Sendung Lichtgabel heute. Und zwar habe ich heute einen Studiogast bei mir wieder. Es ist der Thomas Danzl. Er ist Geschäftsführer des Landeskulturfonds. Hallo Thomas.
Schönen Abend und danke für die Einladung. Ja.
Es freut mich sehr, dass du gekommen bist. Wir haben heute ein spannendes, aber auch ein bisschen ein heikles Thema. Und zwar reden wir über Grund und Boden und wie sich der vor allem im landwirtschaftlichen Bereich auch verändert hat. Die Verfügbarkeit, aber auch generell die Anzahl der Flächen, die noch da ist, wie sie sich auch in Zukunft eventuell verändern wird. Über all diese Themen möchten wir jetzt uns unterhalten. Und ich möchte einfach vielleicht ganz kurz bitten, zum Start Landeskulturfonds. Du hast vorher im Vorgespräch gesagt, ja, wir müssen noch dazu sagen, dass es nicht um Kultur geht. Vielleicht, bevor wir dann ausführlicher auf den Landeskulturfonds die Maßnahmen, die er hat oder die Möglichkeiten eingehen, ganz kurz vielleicht zur Einleitung. Was ist der Landeskulturfonds?
Ja, der Landeskulturfonds, das ist eher ein bisschen ein altertümlicher Begriff. Früher hat man Felder und feuchte Wiesen kultiviert. Dadurch ist Kulturland entstanden, das dann auch bearbeitbar war. Und deshalb auch der Name Landeskulturfonds. Uns gibt es ja seit 70 Jahren, seit 1951. Und entspricht der alten Ausdrucksweise für Freiland. Heutzutage sagt man landwirtschaftliche Nutzflächen, früher haben wir Kulturgrund gesagt. Und unser Hauptaufgabengebiet ist im Grunde die Aufrechterhaltung des Bestands bäuerlicher Betriebe in Tirol, die Modernisierung solcher Betriebe. Und natürlich trachten wir immer danach, dass die Anzahl der Betriebe möglichst hoch bleibt, dass wir nicht nur ein Wachsen und Weichen haben, sondern auch, dass die kleinen Betriebe in den entlegenen Tälern und hoch am Berg oben auch Überleben gesichert wird.
Ja, du hast jetzt schon ganz wichtige Themen angesprochen. Es geht natürlich ganz stark um die Struktur von der Landwirtschaft. Entsprechend entwickeln sich auch die Flächen, also nicht nur die Flächenstücke, sondern auch die Gesamtfläche. Wenn wir da ein bisschen zurückschauen, jetzt Boden für die Landwirtschaft in Tirol, wie hat sich denn die Flächenverfügbarkeit, sagen wir mal, in den letzten 50 Jahren in Tirol entwickelt?
Ja, da darf ich vielleicht kurz vorausschicken, es gibt vermutlich wenig Bundesländer oder überhaupt Länder, die, was die Bodenstruktur anbelangt, so heterogen sind. Also wir haben ganz karge Almwiesen, die praktisch wertlos sind, über die Bergwiesen, die einmal im Jahr gemäht werden, über mehrschnittige Wiesen, bis ganz unten im Inntal hochwertigste Flächen, die durchaus vergleichbar sind mit den absoluten Gunstlagen auch in Deutschland oder in Frankreich und diese auch natürlich, wo sich die Bauern wettbewerbsfähig fühlen mit solchen Betrieben. Und das Fatale in Tirol ist, dass als Dauersiedlungsraum eigentlich nur 12% der Landesfläche zur Verfügung steht. Der Rest ist Hochgebirge, Gletscher, Wald, von denen wieder 2/3 Schutzwald ist, also außer Ertrag und nicht Ertragswald. Und nur 12% ist Dauersiedlungsraum. Und unter diesem Dauersiedlungsraum wird aber auch landläufig immer verstanden, ja, da kann man siedeln, da kann man bauen, das ist richtig, aber da gehören auch alle landwirtschaftlichen Flächen dazu. Also da sieht man, wie wenig das ist und im Endeffekt sind es nur 8,5% circa, die wirklich landwirtschaftlich genutzt werden. Und genau auf diesen 8,5%, da lastet der größte Druck, da ist ein großes Gerangel um diese Flächen für Gewerbe, für Industrie, für Wohnen, aber auch natürlich für die Landwirtschaft. Und man muss grob sagen, diese Flächen werden wirklich von Jahr zu Jahr weniger.
Gibt es da eine Grössenordnung, die man sich vorstellen kann, wenn man von Hektar redet, ist immer ein bisschen schwierig, wie viel der Flächenschwund tatsächlich für die Landwirtschaft bedeutet oder ist?
Ja, man kann das sogar in Hektar ausdrücken. Also die Hagelversicherung, der Dr. Kurt Weinberger, Vorstand der Hagelversicherung, hat da sehr umfangreiche Forschungsarbeit betrieben. Also österreichweit ist es so, dass pro Tag, also wirklich pro Tag, 12 Hektar Fläche verloren geht, das versiegelt wird für Wohnbau, Straßenbau, Gewerbe und so weiter. Das entspricht in etwa 20 Fußballfeldern. Da kriegt man dann einen Begriff dafür, wie viel das ist. Und herabgebrochen auf Tirol ist das circa 1 Hektar pro Tag. Das ist eine Fläche von 100 mal 100 Meter und ist mehr als 1,5 Fußballfelder. Also da sieht man schon, das ist relativ viel. Und wenn man das in Prozent wieder umrechnet pro Jahr, wie viel landwirtschaftliche Nutzfläche verloren geht, dann ist das, da liegen mir nur österreichweite Zahlen vor, aber das wird in Tirol nicht viel anders sein, dann ist das 0,5% der landwirtschaftlichen Nutzfläche, die jährlich verbaut wird und versiegelt wird. Und wenn man das hochrechnet, dann ist eigentlich in 200 Jahren, wenn da keine Trendänderung oder keine Willensänderung eingreift, dann wäre der gesamte Raum, der für Lebensmittelproduktion zur Verfügung steht, verbraucht.
Wenn man sich das jetzt vorstellt, was das konkret bedeutet für die Landwirtschaft, also wenn die Fläche natürlich kleiner wird, die zur Verfügung steht, welche Möglichkeiten hat die Landwirtschaft darauf zu reagieren oder was tut sie tatsächlich, also was passiert tatsächlich in den Betrieben, wenn eben die Fläche kleiner wird? Da denke ich mir, gibt es verschiedene Reaktionen, also wahrscheinlich preisische Frage, dann aber auch vielleicht andere Kulturen, die angebaut werden, wenn die Fläche enger wird. Was kann man dazu sagen?
Ja, man muss schon sagen, in den letzten Jahre und Jahrzehnte ist wahrscheinlich vielfach die Reaktion in der Intensivierung gewesen. Dass man einfach versucht hat, auf dieser wenigen Fläche bessere Erträge zu erzielen. Der Produktivitätszuwachs war auch die letzten Jahrzehnte sehr groß, das muss man sagen. Es ist über Düngung nicht immer negativ gemeint und Fütterung und so weiter, Züchtung bei den Tieren, hat man die Produktivität wirklich steigern können. Allerdings merkt man mittlerweile schon ein Abflachen dieser Kurve, das ist nicht endlos steigerbar. Und umgekehrt ist, gerade was Futtermittel anbelangt, ist man mittlerweile auch an die Grenzen, weil das extrem teuer wird. Das ist auch ein interner Konkurrenzkampf in der Landwirtschaft zwischen Futtermittelerzeugung für die Tierhaltung bzw. auch Getreideerzeugung, um Brot und andere Lebensmittel zu erzeugen. Ein anderer Weg, also diese Intensivierung, glaube ich, die ist weitgehend abgeschlossen und man merkt bei vielen Betrieben schon eine Trendwende, die sagen, das kann ich mir gar nicht mehr leisten, so intensiv zu arbeiten, sondern es geht eher die Richtung, speziell in der Tierhaltung, auf eine gute Lebensleistung, eine ausgewogene Lebensleistung, dass die Tiere älter werden, dass man sie länger nutzen kann, dass sie gesünder bleiben. Das hat zur Folge, dass man weniger füttern muss, zufüttern teuer, dass man weniger Tierarztkosten hat. Und da ist die Wirtschaftlichkeit langfristig gesehen vermutlich besser, als wenn man zu intensiv unterwegs ist. Eine andere Strategie bei vielen war natürlich auch die Diversifizierung, speziell in Tirol. Wir sind ja traditionell ein Nebenerwerbsbundesland. Bei uns sind weit mehr als 80% der Betriebe im Nebenerwerb, sprich die leben nicht nur von der Landwirtschaft, sondern die brauchen außerlandwirtschaftliches Einkommen. Und aus dem heraus wird dann vielfach die Landwirtschaft abgesichert.
Da habe ich gerade gesehen im grünen Bericht, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, ist das österreichweit gemeint, ist eben der Nebenerwerb bei 57% im Durchschnitt. Und wenn in Tirol 80% ist, ja, dann ist die Struktur einmal schon ganz eine andere. Mhm. Auch notgedrungen wahrscheinlich einfach von der, nicht nur wahrscheinlich jetzt von den wenigen Flächen, sondern auch von der Gebirgigkeit, nehme ich jetzt einmal an, dass da eben die Steilflächen natürlich auch nicht so viel Potenzial hergeben.
ist richtig und sogar innerhalb von Tirol regional ganz unterschiedlich. Also wir haben im Tiroler Oberland, sage ich mal, von Imst Richtung Westen, da haben wir praktisch fast nur Nebenerwerbsbetriebe. Also die sind historisch schon gewohnt, dass man ohnehin arbeiten gehen muss, damit die Familie ein Auskommen hat. Hat historische Gründe, weil da oben immer die Erbteilung stattgefunden hat. Sprich, da sind Höfe bei der Übergabe in die nächste Generation vielfach aufgeteilt worden unter den Kindern und sind so immer kleiner und kleiner worden. Im Tiroler Unterland haben wir da den bajuwarischen Einfluss. Da hat es immer das Anerbenrecht gegeben. Und das besagt, dass nur einer, eine Tochter oder ein Sohn, den Hof übernehmen kann und die anderen Geschwister weichen müssen. Daher auch der Name, die Weichenden, die dann halt ausgezahlt worden sind mit einem gewissen Betrag. Aber das hat natürlich geholfen, dass die Agrarstruktur gesünder geblieben ist da unten und dass lebensfähigere Betriebe im Unterland vorherrschen.
Gibt es da Durchschnittswerte, dass man sagen kann, im Unterland ist es, ich weiß auch nicht, 15 Hektar der Durchschnitt Betrieb und im Tiroler Oberland 5 Hektar? Oder kann man so etwas sagen? Gibt es diese Zahlen?
Traue ich mir absolut nicht zu sagen, weil auch im Unterland, wenn ich jetzt Zillertal hernehme, haben wir ganz extreme Betriebe in relativ weit oben oder in Höhenlage, die auch sehr klein sind. Aber ich würde schon einmal sagen, ein Betrieb im Unterland wird einmal schon mindestens 10 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, sprich Mähflächen haben. Aber wir haben da im Unterland natürlich auch Betriebe, die haben 50, 60 Hektar Fläche im Eigenbesitz, sage ich einmal dazu. Das ist ein großer Unterschied. Wir haben noch viel größere Betriebe, die aber sehr viel zugepachtet haben. Und im Oberland, da muss man jetzt sagen, wenn da ein Betrieb 10 Hektar hat, dann ist der extrem groß schon.
Ja. Wenn wir jetzt überlegen, dass eben die Flächen weniger werden und wir haben jetzt schon über das Pachten kurz geredet, dann nachher werden vermutlich ja auch die Pachtpreise steigen. Was gibt es oder was waren da für Tendenzen in den letzten Jahren? Also hat das auch wieder, was hat das bewirkt in der Struktur jetzt der Landwirtschaft?
Ja, steigende Pachtpreise sind seit vielen Jahren schon ein Problem in der Landwirtschaft, weil die natürlich auch die Wirtschaftlichkeit der Betriebe stark beeinträchtigen. Wir haben im Inntal herunten mittlerweile Pachtpreise für Grünland von 1.000 Euro aufwärts pro Hektar und Jahr. Und das hat aber vielfältige Gründe. Einmal natürlich die Strukturbereinigung, dass kleinere Betriebe aufgehört haben, die Flächen dann aber nicht verkauft worden sind, sondern nur an andere weiter bestehende Betriebe verpachtet worden sind. Da ist vielfach investiert worden, auch in größere Ställe, um wirtschaftlich zu bleiben, um im Vollerwerb zu bleiben. Dazugekommen ist in den letzten Jahren, dass sich natürlich auch der Gemüseanbau, der sehr gut funktioniert im Raum Innsbruck und auch sehr erfolgreich unterwegs sind, das sind wirklich gute Unternehmer, aber die sich zunehmend ausbreiten, sowohl Richtung Westen als auch Richtung Osten. Wir haben beim Gemüseanbau mittlerweile bis ins Zillertal runter im Unterland und im Oberland geht es bis Stams und es wird nicht mehr lange dauern, dass sie auch im Imst oben unterwegs sind. Da muss man aber sagen, das sind relativ wenige Betriebe, die immer größer werden. Da gibt es wenig Neueinsteiger im Gemüseanbau und die aber ganz andere Deckungsbeiträge vorweisen können. Sprich, die können viel höhere Pachtpreise zahlen, wo dann die Grünlandbetriebe nicht mitkommen. Umgekehrt brauchen sie aber diese Flächen, um ihr Vieh im Stall versorgen zu können. Und das ist innerlandwirtschaftlich schon ein Gerangel um diese Flächen, wo man sagen muss, also mittlerweile sind annähernd 50% der bewirtschafteten Fläche in Tirol sind Pachtflächen. Also das sind nicht mehr Eigenflächen, sondern das sind Flächen von anderen, die Gott sei Dank ja auch bewirtschaftet werden, wo aber ein großes Gerangel ist natürlich drum.
Wenn man die Zahlen anschaut, was eben mit den Betriebszahlen jetzt österreichweit, habe ich da jetzt wieder einfach nur die Zahlen aus dem grünen Bericht. Und wenn man da sieht, dass eben, wenn es um Betriebe geht, die noch bewirtschaften tatsächlich, da habe ich 21% gelesen seit 2010, die Abnahme. Also dass da wirklich, das wäre ja ein Fünftel der Betriebe innerhalb von 12 Jahren, die noch bewirtschaften, die Abnahme. Ist das in Tirol ähnlich oder wo liegt da Tirol?
Ja, der Trend ist schon in Tirol auch vorhanden. Die Betriebe werden wenig, aber Gott sei Dank weit weniger stark als in den östlichen Bundesländern. Und das hat wahrscheinlich den Grund, dass in den östlichen Bundesländern wirklich Vollerwerbsbetriebe vorherrschen und da die Entscheidung irgendwann ist, ja entweder geht es weiter oder ich höre ganz auf. Und deshalb die Strukturbereinigung und da ist das Thema Wachsen und Weichen noch viel stärker ausgeprägt als in Tirol, wo ein Nebenerwerbsbetrieb sich wahrscheinlich sagt, naja, leben von der Landwirtschaft kann ich sowieso nicht. Und das haben meine Eltern schon nicht können und die Großeltern nicht. Aber ich tue es halt trotzdem weiter aus emotionalen Gründen, aus Gründen der Selbstversorgung, aber auch aus Gründen der Verwurzelung und des Geerdetseins in Tirol, dass das doch gemacht wird. Umgekehrt ist auch das Wachsen, hat bei uns seine Grenzen, weil ein Nebenerwerbsbetrieb irgendwann arbeitsmäßig einfach überlastet wäre und nicht ständig weitere Pachtflächen dazunehmen kann. Und in Summe ist das wahrscheinlich der Grund, dass die Strukturbereinigung in Tirol nicht so stark fortschreitet als in Restösterreich. Also ich habe da für Tirol Zahlen. Also wir haben 2015 nur 11.900 Betriebe gehabt, die aktiv waren. 2021 waren es nur 11.640. Also da sieht man schon, das sind jetzt, ist nicht so eine starke Abnahme als in Gesamtösterreich. Erfreulich davon, der Bio-Bereich ist da separat ausgewiesen. Da haben wir 2015 2.200 Betriebe gehabt und 2021, trotz einer Abnahme in diesem Jahr, haben wir mehr Betriebe biologisch wirtschaftend gehabt, nämlich 2.300. Also das sind doch 100 Betriebe mehr geworden.
Ja, also da kann man trotz Betriebsaufgaben dann davon ausgehen, dass ein paar weitere umgestiegen sind in dem Fall.
Richtig.
Ja. Ja, jetzt haben wir einmal ein bisschen zurückgeschaut und ich würde sagen, wir machen einmal ein Stück Musik. Auch eine sehr erdige Musik heute und zwar ist das von Jens Bermann, Michael Metzler und Matthias Zeller und das erste Stück hören wir uns jetzt gerade an zusammen. Thank you. Und wir sind wieder im Studio bei der Sendung Lichtgabel. Zwar der Thomas Danzel vom Landeskulturfonds, die Regula Imhof. Wir haben jetzt ein bisschen zurückgeschaut, was in Tirol so in den letzten Jahren passiert ist, was landwirtschaftliche Flächen anbelangt, wie sich die entwickelt haben, wie sich auch die Pacht entwickelt hat, auch Pachtpreise haben wir angesprochen. Was wir noch wenig besprochen haben, ist, wie haben sich denn die Preise für den Kauf entwickelt. Also da können wir ja nur daran denken, was jetzt beispielsweise auch im Tourismus eben oder der Tourismus für eine Auswirkung hat auch auf Immobilien. Was bedeutet das für die landwirtschaftlichen Flächen, wenn wir über den Kauf reden?
Ja, da ist die Situation eigentlich so, in die 60er, 70er Jahre, also wo ich auf die Welt gekommen bin im Grunde, da war eine Phase, da hat man relativ leicht einen landwirtschaftlichen Betrieb in Tirol kaufen können. Die waren gar nicht so teuer und da hat auch ein reger Handel mit landwirtschaftlichen Betrieben stattgefunden. Mit dem Aufkommen vom Tourismus und der Internationalisierung auch des Landes und der verstärkten Mobilität sind die Preise in Tirol extrem gestiegen und wir haben speziell in den letzten 10, 15 Jahren ein ganz ungutes Umfeld gehabt, was die Preisentwicklung betrifft, nämlich dieser hohe Geldumlauf. Es ist unheimlich viel Geld bei den Leuten gewesen. Es ist ein niedriges Zinsumfeld gewesen, sprich man hat sich sehr günstig Geld leihen können und umgekehrt, wer Geld gehabt hat, der hat eigentlich keine Alternative gehabt, wo er zinsbringend Geld anlegen kann. Und da ist es dann modern geworden und hat sich stark verbreitet, Geld in Immobilien anzulegen. Das sind oft Häuser oder Wohnungen gewesen, man spricht da vom Betongold. Aber auch die Landwirtschaft ist da nicht davor verschont geblieben. Und das muss man sagen, es ist sehr viel in landwirtschaftliche Betriebe investiert worden auch. Nicht nur von den einheimischen Betrieben, die sind oft nicht imstande gewesen mehr, ihre eigenen Betriebe aufzustocken, was ja oft sinnvoller wäre, dass die eigenen Betriebe die Flächen bewirtschaften, sondern es ist da ein starker Druck auch aus dem Ausland gekommen, wo ja EU-Bürger mit den österreichischen Bürgern gleichgestellt werden müssen. Und da ist es in den letzten Jahren auch ständig zu einer Aufweichung des Grundverkehrsgesetzes gekommen. Im vergangenen Jahr haben wir da Gott sei Dank mit dem Interessentenmodell ein bisschen eine Trendwende herbeiführen können. Nämlich wenn ein Nichtlandwirt landwirtschaftliche Flächen kauft oder einen ganzen Betrieb kauft, dann werden diese Flächen öffentlich ausgeschrieben. Sprich, es kann ein ortsansässiger Bauer oder eine Bäuerin ein Angebot abgeben. Und neuerdings eben auch der Landeskulturfonds. Das Problem war nämlich oft, dass bei diesen hohen Preisen aktive Betriebe gar nicht mehr imstande waren, ein Angebot abzugeben. Und da springt jetzt oft der Landeskulturfonds ein. Das haben wir heuer jetzt schon 8-mal gemacht und haben da praktisch jeden Verkauf an Nichtlandwirte verhindern können. Die Flächen sind dann zwar nicht an uns gegangen, weil wir nur den Verkehrswert, den amtlich festgestellten Verkehrswert zahlen könnten, aber wir haben zumindest das Geschäft verhindern können und das ist zurück an den Start verwiesen worden. Und die Verkäufer, die da gutes Geld verdienen wollen mit dem Verkauf, sind dann mit der Zeit doch gezwungen, mit den Einheimischen zu reden und mit vernünftigen Preisen zu hantieren, damit sie die Betriebe dann wirklich verkaufen können.
Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und den möchte ich nachher dann noch einmal aufnehmen, wenn wir über die ganzen Möglichkeiten und eben Leistungen auch vom Landeskulturfonds noch reden werden. Kann man sagen, wie stark eben zum Beispiel ein Hektar Wert gestiegen ist in den letzten, sagen wir jetzt tatsächlich 50 Jahren?
Ja, da liegen mir jetzt mir persönlich keine Zahlen vor, aber ich kann nur so Vergleichswerte nennen. Wir liegen im Inntal herunten für Grünland, also 3- bis 4-schnittige Wiesen, wahrscheinlich zwischen Kufstein bis Delfs bei 30 Euro circa für einen Quadratmeter Freiland. Also da kann man nicht bauen drauf, da kann man nur wirtschaften. Das ist im Vergleich zu östlichen Bundesländern schon ein horrender Preis. Wenn ich da Niederösterreich, Oberösterreich nehme, da sind wir bei 4, 5 Euro für einen Quadratmeter Freiland. Umso näher man zu Innsbruck kommt, und da komme ich wieder auf den Gemüseanbau zurück, wenn ich das Gebiet der Dauer Felder nehme, Rum, Dauer, Holl, da liegen wir wahrscheinlich mittlerweile bei jedenfalls über 100 Euro. Also man sagt, unter 100 Euro ist ein Quadratmeter Freiland gar nicht mehr zu bekommen. Und das sind natürlich Preise, die, wenn man da mit einem Ostösterreicher redet, das, der glaubt ja das am Anfang gar nicht. Aber leider sind die so gestiegen. Und da ist nicht nur die Landwirtschaft schuld, dass das so gestiegen ist, sondern einfach auch dieses spekulative Element. Grund und Boden, der Wert von Grund und Boden ist immer mehr gestiegen, als die Inflation in den letzten Jahren ausgemacht hat. Sprich, es ist einfach die Verlockung groß gewesen, überschüssiges Geld in Grund und Boden anzulegen, weil man da eine sichere Wertsteigerung gehabt hat. Und so ist das dahingaloppiert in einem Ausmaß, was aber nicht mithalten kann mit der Produktivität oder mit der Wirtschaftlichkeit, die man aus so einer Fläche runterholen kann. Weil es ist eine Illusion zu glauben, dass man, wenn man eine Fläche um 30 Euro oder noch mehr kauft, dass man in einer Generation diese Werthaltigkeit wirklich erzielen kann durch den Anbau von Feldfrüchten oder durch Fütterung von Kühen. Das ist einfach unmöglich. Also das geht nur über viele Generationen und ist auch nur möglich gewesen, indem das Geld einfach irgendwo günstig war oder zur Verfügung gestanden ist. Zum Teil wahrscheinlich auch über den Abverkauf von Baugründen, dass man gesagt hat, ja, ich gebe eine geringe Fläche zu einem hohen Preis her und sichere mir dafür Freiland, um meinen eigenen Betrieb abzusichern. Was aber nicht ganz im Sinne des Erfinders ist natürlich, weil es kann nicht sein, dass Fläche verkauft werden muss, damit die andere Fläche wieder dazukaufen kann.
Ja. Wenn man sich das jetzt so vorstellt, 8,5% sind noch landwirtschaftliche Flächen, die man eben bewirtschaften kann, dann was sagt da eigentlich das Land Tirol dazu? Da geht es ja dann irgendwann einmal um die Selbstversorgung. Da gibt es da ein Gesetz dazu? Gibt es da irgendeine politische Aussage oder eine rechtliche, wie viel Mindestfläche das eben freigehalten werden soll und muss für die Versorgung mit Lebensmitteln? Also da vielleicht einfach auch nochmal der Bezug zur Gründung vom Landeskulturfonds. Der ist ja in einer Zeit entstanden, wo es um das Thema auch gegangen ist. Also wie versorgen wir unsere Bevölkerung mit Lebensmitteln?
Richtig, in die Gründungsjahre des Landeskulturfonds ist wirklich darum gegangen. Mit den Jahrzehnten später ist natürlich die Nahrungsmittelsicherheit komplett in den Hintergrund gerückt. Lebensmittel sind einfach wie selbstverständlich immer zur Verfügung gestanden, war auch wirklich so. Mittlerweile in Zeiten von diversen Krisen, von Energieknappheit, den Krieg ganz in der Nähe, rückt es natürlich schon wieder in den Vordergrund. Und die Politik hat über das Raumordnungsgesetz hier schon reagiert mit einer sehr sinnvollen Maßnahme, nämlich es werden seit Jahren flächendeckend in Tirol landwirtschaftliche Vorrangflächen ausgewiesen, die einfach ein Widmungsverbot aufweisen und die wirklich langfristig für die Landwirtschaft gesichert werden sollen. Aber natürlich bleibt es immer ein Spannungsfeld und da darf man auch nicht ganz betriebsblind sein, auch wenn man Vertreter der Landwirtschaft ist. Es braucht auch die Wirtschaft Flächen, auch unsere Kinder wollen irgendwo wohnen, Entwicklungsflächen wird es brauchen. Sogar so, ich war gestern bei einer Veranstaltung für den Hochwasserschutz im Unterindal. Das ist wichtig, dass Gewerbeflächen, dass Wohnflächen gesichert werden vor Hochwässern, aber da sind wieder Dämme notwendig. Da verlieren wir hektarweise Fläche. für diesen Bau von Dämmen müssen ökologische Ausgleichsmaßnahmen gemacht werden. Sprich, da müssen gute landwirtschaftlichen Flächen dann für Ökologisierung verwendet werden. Da werden auch wieder Flächen verloren, die für die Produktion nicht mehr zur Verfügung stehen. Und da sieht man ein bisschen die Spirale, die in Wahrheit nie ganz enden wird, dass wir einfach immer ein bisschen einen Ausgleich finden müssen. Aber mit gewissen strikten Maßnahmen, die speziell in der Raumordnung Platz greifen müssen. Also ich bin überzeugt, und da werden auch schon Maßnahmen gesetzt, über die Dorferneuerung zum Beispiel, die Verdichtung nach innen, dass Ortskerne nicht entleert werden. Das ist eine Tendenz der letzten Jahre gewesen, dass da Leerstände sind und in der Peripherie wird neu gewidmet und neu gebaut. Also da muss wieder Umdenken sein, die Ortskernrevitalisierung. Leerstände müssen genutzt werden, die sind oft gar nicht verwendet worden. Industriebrachen ist ganz ein wichtiges Thema. Die werden oft, wenn ein Betrieb aufhört oder insolvent wird, das bleibt einfach stehen. Da steht ein Betonbunker da. Und da, ich glaube, da muss man sich auch Gedanken machen, wie kann man solche Flächen wieder besser nutzen. Wobei das natürlich eine Riesenaufgabe ist, weil eine einmal versiegelte Fläche wieder freizumachen, um sie landwirtschaftlich nutzbar zu machen, ist extrem teuer und ist eine extrem langwierige Aufgabe. Aber möglicherweise gibt es da auch Überlegungen, dass man in der Betriebsansiedlung solche Brachflächen dann auch besser nutzt.
Da ist ja ein ganz großes Thema. In Tirol sind die Supermärkte, die sich immer am Rand von den Agglomerationen ansiedeln und die ja meistens auf landwirtschaftliche Flächen sich ansiedeln tatsächlich. Gibt es da inzwischen eine Handlungsmöglichkeit, dass man das mal eingrenzt? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist Tirol da absolut Spitzenreiter in Österreich und glaube ich auch international ist Österreich Spitzenreiter in der Frage. Negativer Spitzenreiter jetzt in dem Fall, was gibt es da für Tendenzen in die Zukunft oder auch eben für Regulierungen, die bestehen oder angedacht sind?
Ja, da hat zum Teil wirklich ein bisschen Wildwuchs um sich gegriffen, das aber schon weiter zurückliegt. Es ist da mittlerweile auch Umdenken da. Man hat auch hier im Raumordnungsgesetz insofern reagiert, dass zum Beispiel Parkflächen, die bei einem Supermarkt dabei sind, nicht mehr auf der Freifläche sein dürfen, sondern dass die einfach unterirdisch gemacht werden müssen. Aber man kann das Rad der Zeit natürlich nicht ganz zurückdrehen. Das, was jetzt schon draußen steht, das wird stehen bleiben. Aber ich bin überzeugt, dass nicht mehr viele neue Supermärkte in der Peripherie angesiedelt werden können. Und das auch insofern da schon ein bisschen Kehrtwende oder zumindest der Bremse eingeführt worden ist.
Also gesetzlich?
Gesetzlich,
gesetzlich, ja. Und mit Beschlüssen hinterlegt, also jetzt nicht, dass man es einfach nicht mehr so offen lässt, jetzt auch den Gemeinden, dass sie da einfach umwidmen können.
Richtig. Eine Gemeinde kann natürlich, das ist Hoheitsgebiet der Gemeinde, kann umwidmen. Aber das Land als Aufsichtsbehörde, die müssen solche Umwidmungen immer genehmigen, kann dann über das Raumordnungsgesetz eingreifen und solche Widmungen dann auch untersagen.
Mhm. Ein anderes großes Thema, was eben flächenrelevant ist, das ist die Nachfolge in landwirtschaftlichen Betrieben. Du hast vorher schon erwähnt, es geht dann oft einmal, wenn ein Betrieb nicht mehr weitergeführt wird, so, dass die Flächen dann einfach an einen anderen Betrieb weiter verpachtet werden. Da habe ich so ein Beispiel eben, dass in Bayern, in einer Region, die angrenzend ist auch an Tirol, eben 60% der Höfe keine Nachfolge haben. Das bedeutet natürlich einen extremen Strukturwandel. Wie ist das in Tirol?
Also Zahlen über die Hofnachfolge liegen mir nicht vor, aber ich kann da ein bisschen berichten aus unserer Tätigkeit vom Landeskulturfonds, weil wir jährlich bis zu 150 Betriebe im Grunde über die Darlehensvergabe begleiten und Einsicht bekommen. Was schon auffällig ist, wir haben oft männliche Hofnachfolger, die keine Frau haben oder keine Freundin. der relativ lang den Hof ganz selber mit Geschwister und mit den Eltern bewirtschaften und die dann in späterer Folge mit größter Wahrscheinlichkeit keinen Hofnachfolger haben. Das ist relativ oft der Fall. Ich kann es jetzt nicht in Zahlen gießen. Was aber dann auch wieder oft auffällt, es gibt in der Verwandtschaft, in Seitenlinien, auch oft bäuerliche Betriebe, wo dann zwei oder drei interessierte Hofübernehmer vorhanden sind. Also da kenne ich zahlreiche Beispiele. Und das funktioniert dann sehr oft, dass in irgendeiner Seitenlinie wieder ein Nachkomme da ist, die sagen, ja, ich steige bei meinem Onkel zum Beispiel ein und würde den Betrieb übernehmen. Und das funktioniert an und für sich auch ganz gut, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, und das zeigen die Zahlen, was die Strukturbereinigung anbelangt, dass so mancher Betrieb, speziell kleine Betriebe, dann schon einfach aufgeben müssen. Zum Teil werden Flächen dann auch verkauft, weil das Problem bei bäuerlichen Betrieben ist ja oft, ein Betrieb besteht aus der Hofstelle und aus den Flächen. Jetzt wäre der Betrieb deshalb nicht schnell verkauft an einen Neueinsteiger, weil ja der ehemalige Besitzer weiterhin am Hof wohnen will. Das ist seine Wohnung. Jetzt werden die Flächen nur verpachtet und das geht bei den geschlossenen Höfen, das gibt es relativ viele in Tirol, die vom Höfegesetz besonders geschützt sind, geht das noch schwieriger. So einer kann nicht einmal Teilflächen abverkaufen und die Hofstelle erhalten, sondern da sagt die Höfebehörde, also entweder verkaufst du den gesamten Betrieb mit Wohn- und Wirtschaftsgebäude oder du kannst gar nichts verkaufen. Und das ist dann der Grund, warum die Flächen nur verpachtet werden und gar nicht auf den Markt kommen. Und das ist auch wieder hat Auswirkungen, dass das Angebot knapp ist und umso knapper das Angebot und umso größer die Nachfrage, umso mehr steigt natürlich auch der Preis. Und das ist, da sind wir wieder in der Preisspirale drinnen, was auch ein Grund ist, warum die Preise bei uns ständig steigen. Und vielleicht muss man da auch sagen, das wird ganz selten erwähnt, mit ein Grund für die steigenden Preise ist natürlich auch der Umstand, dass es in Tirol ganz einfach schön ist und lebenswert ist. Und deshalb auch dieser Andrang aus dem Ausland, warum bei uns so viele nicht nur Bauernhöfe wollen, sondern auch Wohnungen, Freizeitwohnsitze und so weiter. Das ist gut, deshalb bleiben die Leute bei uns da und bewirtschaften die Höfe auch mehr weiter als in andere entlegene Regionen im Flachland. Aber natürlich ein Problem, was die Preisbildung anbelangt.
Auf die gehen wir nachher nochmal genauer ein, machen inzwischen nochmal ein Stück Musik und zwar noch einmal vom Jens Beermann, Michael Metzler und von Matthias Zeller. Thank you. haben in unserer Sendung Lichtgabel zum Thema Bodenmarkt in Tirol gerade so von Hofübernahmen geredet oder von Hofübergaben eigentlich und auch den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, immer den richtigen Nachfolger zu finden, die Nachfolgerin, die es auch wirklich machen möchte. Die Preisspirale haben wir angesprochen, dass natürlich, wenn eben je nachdem nicht unbedingt der Hofnachfolge da ist, das verpachtet wird, aber nicht verkauft und dadurch wieder Verknappung stattfindet. Jetzt, wie ist es so mit Quereinsteigern? Vielleicht, das wollte ich noch fragen, gibt es da auch inzwischen mehr Beispiele, dass es nicht nur vielleicht aus der Verwandtschaft jemand ist, der übernimmt, sondern auch eben eine Hofnachfolge aus ganz anderen Bereichen ist und dass damit eben doch der Betrieb weiterhin existiert? Gibt es da auch schon Erfahrungen dazu inzwischen?
Ja, dadurch, dass der Landeskulturfonds selber relativ viel Flächenvorrat hat, weil wir als Grundankäufer und Verkäufer auftreten, fragen bei uns sehr viele Neueinsteiger an. Vor allem die Landwirtschaftskammern vermitteln die oft zu uns, um da mal nachzufragen. Es gibt vereinzelt schon immer wieder interessierte Neueinsteiger, allerdings hält es sich in Grenzen. Und vor allem sind das meistens Leute, die wollen jetzt nicht einen großen Betrieb im Vollerwerb bewirtschaften, sondern die haben tendenziell ein bisschen ein romantisches Bild von der Landwirtschaft. Denen geht es ein bisschen um Eigenversorgung, um eine sinnstiftende Arbeit. Das sagen die auch selber ganz oft. Sie haben einen Job, wo sie den Sinn nicht immer sehen. Sie verdienen zwar ein Geld, aber sie würden gerne ein bisschen mehr geerdet sein. Und diese bäuerliche oder landwirtschaftliche Arbeit ist halt, glaube ich, schon ein bisschen in der Genese des Menschen drinnen. Da kommen wir her und deshalb auch die neuen Entwicklungen mit Gemeinschaftsgärten und Selbstversorgern und so weiter, die sowas ganz im kleinen Rahmen suchen. Aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, solche Betriebe sind ganz wenig vorhanden, weil die Leute wollen dann natürlich auch auf dem Hof wohnen. Da ist aber der Verkäufer selber nur drauf, der kann maximal die Flächen anbieten. Und Flächen alleine kann ein Neueinsteiger nicht kaufen. Das geht vom Grundverkehrsgesetz her nicht, weil zu einem bäuerlichen Betrieb, um den starten zu können als Neueinsteiger, braucht es Flächen plus zumindest das Wirtschaftsgebäude dazu.
Ein Thema wird wahrscheinlich auch sein, dass Landwirtschaft ja sehr investitionsintensiv ist und ganz oft die Betriebe ja auch sehr viel investieren müssen und in den vergangenen Jahren viel investiert haben. Das heißt, sehr oft auch mit Schulden zu kämpfen haben, die über viele, viele Jahre abgebaut werden müssen. Und wir haben jetzt schon ein bisschen den Schwenk gemacht zu den Möglichkeiten, die eben der Landeskulturfonds auch hat, um eben den Bodenmarkt, sagen wir jetzt einmal, zu begleiten, zu beeinflussen in eine positive Richtung. Würde ich jetzt meinen, damit meine ich, dass auch in Zukunft Landwirtschaft betrieben wird in Tirol zu einem vernünftigen Maß und auch mit vernünftigen Zukunftschancen. Wenn jetzt eben ein Betrieb beispielsweise übernommen werden soll von einem Nachfolger, dann nachher gibt es da Möglichkeiten, wie ihr eben diese Schuldensituation, die oft vorhanden ist, beratet oder auch unterstützt. Wie könnt ihr eben so einen Hofnachfolger in dem Falle unterstützen?
Ja, da muss man unterscheiden zwischen einer unter Anführungszeichen normalen Verschuldung, die für einen Hofübernehmer bewältigbar ist. Da können wir an und für sich nicht helfen. Muss der Hofübernehmer, wenn er einen Betrieb übernimmt, mit übernehmen. So sieht das Gesetz vor. Zumindest muss er haften dafür, wer immer die Schulden zurückbezahlt. Wenn einer überschuldet ist, also wirklich Probleme hat mit der Rückzahlung, dann ist es schon oft so, dass die Betriebe an den Landeskulturfonds vermittelt werden. Wir versuchen dann gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer, im Speziellen mit den Bezirkslandwirtschaftskammern, da eine saubere Betriebsanalyse durchzuführen. Da werden Betriebskonzepte gemacht, wo sich auch der Hofübernehmer selber einmal Gedanken machen muss, wie will er den Betrieb überhaupt weiterführen. Will er im Vollerwerb das machen, geht er arbeiten, wie ist die familiäre Situation. Und wenn es ganz aussichtslos ist, dann muss man mitunter einfach auch sagen und anraten, naja, da wird wahrscheinlich an einem Substanzabstoß nichts vorbeiführen, was auch nicht immer nur negativ ist. Das ist dann auch wieder eine Chance für andere Bauern, ihren Betrieb aufzustocken. Zum Teil können wir aber helfen, wenn eine Perspektive gegeben ist, dass wir Umschuldungsdarlehen gewähren, sogenannte Konsolidierungsdarlehen. Da sind wir aber derzeit in einer Umbruchphase, weil die alte Förderperiode von 2014 bis 2020 ausgelaufen ist. Wir haben jetzt zwei Übergangsjahre gehabt und die neuen Richtlinien noch nicht vorliegen. Also wir wissen auch nicht, ob das nächstes Jahr und in der nächsten Periode wieder angeboten wird. Beratungen führen wir aber jedenfalls durch und versuchen da die Hofnachfolger zu begleiten. Hauptsächlich aber über Neuinvestitionen, was unser angestammter Bereich ist, über den wir vielleicht auch noch zu sprechen
genau.
kommen.
Genau, das werden wir auf jeden Fall noch ansprechen. Ich möchte aber doch noch eine Frage dazu stellen, zu dem, weil das natürlich relevant ist, eben für die Flächen, die auf dem Markt sind. Du hast vorher gesagt, es geht um einen Substanzabstoß. Das verstehe ich als Verkauf von Grund und Boden. Das ist für mich einfach immer so ein bisschen eine undurchsichtige Sache. Gibt es überhaupt landwirtschaftliche Betriebe, die keine Schulden haben? Und kann man da zum Verschuldungsgrad ein bisschen was noch dazu sagen? Wie ist die Situation tatsächlich? Weil das stellt man sich, glaube ich, als Nichtlandwirt immer sehr rosig vor, dass man ja da ganz viel Boden hat und auch Gebäude und große Ställe, große Infrastruktur. Wie schaut es dann auf der Schuldenseite aus?
Also Betriebe ganz ohne Schulden wird es möglicherweise gar nicht so viel geben. Aber das sieht jetzt ein bisschen wertfrei. Ich glaube, es gibt auch wenig Unternehmer ganz ohne Schulden und der Bauer ist auch ein Unternehmer. Und es ist einfach notwendig, dass in der Landwirtschaft laufend investiert wird. Es werden Maschinen kaputt, die müssen erneuert werden, es finden Reparaturen statt. Also ein Stall, der hat eine Nutzungsdauer üblicherweise von 20 Jahren, die letzten Jahre eher rückgängig, noch kürzere Nutzungsdauern, weil sie auch die rechtlichen Rahmenbedingungen laufend ändern. Also das ist ein wichtiges Thema für die Landwirtschaft, diese Planungssicherheit. Da spreche ich an Standmaße, Belüftungen im Stall, Belichtung, also speziell so alte Ställe bei uns, die entsprechen einfach nicht mehr den Tierschutzstandards und die müssen erneuert werden, sonst werden sie vom Amtstierarzt einfach gesperrt und die sind dann gezwungen zu investieren. Entweder sie hören auf oder sie investieren neu. Gott sei Dank wird dann doch laufend immer wieder Geld in die Hand genommen. Und da versuchen wir dann den Betrieben unterstützend zur Seite zu stehen. Da gibt es neben den Direktzuschüssen, die vom Land und vom Bund kommen, dann flankierend noch günstige Kredite vom Landeskulturfonds, um da langfristig auch eine finanzielle Basis für die Betriebe zu schaffen.
Ich frage da eigentlich so genau nach, weil ich einfach diese Einkommenssituation gleichzeitig im Kopf habe, jetzt vom grünen Bericht wieder. Also wenn man da so von Jahreseinkommen pro Betrieb ausgehen kann, diese zwischen 22.000 und 28.000 pro Jahr ausmachen, da muss man sich natürlich fragen, wie kann man dann Hunderttausende von Euros investieren, die ein neuer Stall zum Beispiel kostet. Ja, die Gefahr ist einfach wahrscheinlich groß, dass man halt doch dann mal verkaufen muss, wenn es ein Teil ist, wenn es gewisse Gründe sind. Und das ist natürlich wieder ein Thema, auch Bodenmarkt spezifisch. Also wie siehst du das? Also diese Einkommen, die nehmen ja nicht zu, sondern die nehmen in Tirol im Durchschnitt ab, immer noch ab. Also wir sind ja da leider bei den Bergbauern bei 22.000 pro Jahr Einkommen durchschnittlich pro Betrieb. Wie geht es zusammen? Wie geht es zusammen mit dem Bodenmarkt? Wie kann sich ein Betrieb mit diesen Investitionen überhaupt da eine Perspektive aufbauen?
Ja, das ist ganz eine berechtigte Frage. Da muss man vom Einkommen, da ist immer das landwirtschaftliche Einkommen gemeint. Und da komme ich jetzt zurück auf die spezielle Situation in Tirol, dass wir 80% Nebenerwerbsbetriebe haben. Und da muss man ganz klar sagen, diese Investitionen werden aus den landwirtschaftlichen Einkommen denkunmöglich. Also speziell im Oberland wäre es nicht möglich, einen neuen Kuhstall zu bauen, nur aus den landwirtschaftlichen Einnahmen. Das funktioniert deshalb, weil der Betriebsführer oder die Betriebsführerin arbeiten geht und das außerlandwirtschaftliche Einkommen zur Aufrechterhaltung des Landwirtschaftsbetriebes verwendet und da hineinsteckt. In andere Betriebe ist es wieder eine Art der Diversifizierung. Die haben vielleicht Urlaub am Bauernhof, wo nur Geld reingeht, oder sie sind über den Maschinenring tätig. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da muss man auch unterscheiden. Man darf nicht nur Vollerwerbsbetrieb und Nebenerwerbsbetrieb sehen. Es gibt dazwischen auch diese sogenannten Zuerwerbsbetriebe. Und ich behaupte immer, dass die wenigsten Betriebe wirklich reine Vollerwerbsbetriebe sind, sondern irgendwo versteckt dann doch nur irgendein Zuerwerb ist. Ob das die Direktvermarktung ist, die Gott sei Dank stark ausgebaut worden ist in der Corona-Phase, wo viele gesehen haben, durch das Wiedererstarken der Regionalität bei den Konsumenten, dass da einiges drin ist. Und auf diesen Wegen geht dann doch ein bisschen Geld ein. Aber es wäre rein aus der Landwirtschaft, wäre es nicht möglich, solche Ställe zu bauen. Man muss ja bedenken, wir denken immer an Standplätzen, so berechnen wir die Kosten für einen Stall. Da liegen wir mittlerweile für eine Kuh bei ca. 20.000 Euro, was ein Stall kostet. Das heißt, wenn man da 20 Kühe drinnen hat, dann tut man 20 mal 20.000, dann liegt man bei mindestens 400.000 Euro, was nur für die Kühe der Stall kostet. Da haben wir das Jungvieh noch gar nicht mitgerechnet.
Ja. Ja, das sind einfach verrückte Zahlen, glaube ich, die man einfach einmal hören muss, damit man versteht, was da in der Landwirtschaft einfach auch für Summen im Spiel sind. Jetzt sind wir schon fast bald gegen Ende von der Sendung. Wie immer haben wir zu wenig Zeit. Jetzt wollte ich dich einfach noch fragen, ihr habt ja ganz viele Leistungen insgesamt. Also ihr macht Agrarinvestitionskredite, Grundankäufe, ihr seid in der Innovationsförderung bei den Photovoltaikanlagen, Unterstützung dabei, Bewässerungs- und Beregnungsanlagen, An- und Verkauf von Grundstücken. Welches ist denn im Moment so eure wichtigste Leistung, die ihr erbringt?
Also unsere wichtigste Aufgabe ist sicher die Kreditvergabe. Da haben wir verschiedene Programme. Bei der Kreditvergabe ist das Wichtigste die Agrarinvestitionskredite. Da stecken Zinsenzuschüsse vom Bund und vom Land drinnen. Dadurch können die auch so günstig angeboten werden. Für Extrembetriebe der Zone 4 oder ab gewissen Punkten laut Berghöfekataster gewährt dann der Landeskulturfonds noch zusätzliche Zinsstützung. Und diese Agrarinvestitionskredite werden vergeben für Stallbauten, Dennenbauten, landwirtschaftliche Garagen, für manche Teile der Innenmechanisierung, Heubelüftungen, Hallenkräne, aber auch für Bergbauern Spezialmaschinen wie Metrax, Spezialmotormäher, die einfach benötigt werden bei ganz extreme steile Betriebe. Und diese Kreditsparte macht ca. 80% unserer Darlehen aus. Und darüber hinaus haben wir nur so spezielle Programme, einerseits für Urlaub am Bauernhof, weil das einfach eine sehr effiziente Form des Zuerwerbs ist, weil die Bauernfamilie da am Hof bleiben kann und mit der Vermietung ein Zusatzeinkommen erzielen kann. Da geht es um Qualitätsverbesserung am Bauernhof. Was im letzten Jahr stark zugenommen hat, das sind die Kredite für Photovoltaikanlagen. Also da haben wir jeden Tag 4 bis 5 Anfragen mittlerweile, die sich da informieren. Das heißt nicht, dass dann jeder wirklich investiert, aber wir merken da eine rasante Zunahme in der Darlehensvergabe, was speziell bei landwirtschaftlichen Betrieben einfach Sinn macht, weil Landwirtschaftsbetriebe große Dachflächen haben, wo Photovoltaikanlagen Platz haben. Muss ja dazu sagen, wir fördern keine Freiflächenanlagen, das wollen wir nicht, dass die auf die Felder draußen stehen, weil wir die für die Lebensmittelproduktion erhalten wollen, sondern die müssen Dach oder Gebäude integriert sein. Und spezieller Landwirtschaftsbetrieb, da kommt noch dazu, dass die oft sehr energieintensiv sind, durch Melkanlagen, durch Heubelüftungen und Ähnliches, wo eine Photovoltaikanlage da gute Dienste tut. Und was auch noch ein Spezialprogramm ist, das sind die Bewässerungsanlagen. Da verspüren wir auch eine steigende Nachfrage, weil wir jetzt doch immer häufiger trockene Sommer haben. Im Gemüse- und Obstanbau ist das ohnehin selbstverständlich. Ohne Bewässerung ging das überhaupt nicht. Aber im Grünland ist das eher ein bisschen eine neue Entwicklung oder in letzter Zeit eine neue Entwicklung. Vor circa 100 Jahren hat es die im Oberland auch schon gegeben, über diese Wahlsysteme, die händisch bedient worden sind. Und die erleben jetzt wieder eine Renaissance eigentlich. Auf diese Wahlsysteme wird auch vielfach aufgesetzt. Da sind alte Wasserrechte vorhanden. Und die werden jetzt genutzt, um diese Bewässerungsanlagen zu modernisieren. Die können natürlich nicht mehr händisch betrieben werden. Die Arbeitskräfte werden auf die Betriebe auch nicht mehr vorhanden, sondern da werden halt jetzt moderne Großflächenanlagen und Ähnliches errichtet. Aber meistens gemeinschaftlich, also nicht einzelbetrieblich, sondern da werden Wassergenossenschaften gegründet, wo dann wirklich großflächig Bewässerungen stattfinden können.
Das wäre von mir eh noch eine Frage gewesen, ganz kurz vielleicht noch, ob der Klimawandel auch schon eben, ob du da schon eine Veränderung auf die Struktur in der Landwirtschaft siehst, also jetzt anhand der Kredite beispielsweise oder der Projekte, die bei euch eben angefragt werden. Jetzt außer der Bewässerung, auf jeden Fall die Bewässerung, das ist schon mal ganz ein zentrales Thema natürlich, aber gibt es vielleicht noch andere Bereiche?
Man merkt schon ein bisschen im Bereich der Spezialkulturen. Also da kommen immer mehr innovative Betriebe vor den Vorhang, die von der Milchwirtschaft, sage ich mal, oder von der Viehwirtschaft wegkommen wollen und sagen, ich möchte einfach was Neues probieren. Oder auch auf einem Teilbetrieb. Zum Teil bleiben sie in der Viehwirtschaft und wollen auf kleinen Teilflächen ein bisschen experimentieren beginnen. Im großen Stil ist es aber nicht feststellbar. Und das ist wieder ein Tiroler Spezifikum. Wir haben in Tirol wahnsinnig viel Almflächen. Wir haben über 2000 Almen in Tirol. Und die wollen bestoßen werden. Das ist auch eine wichtige Futtergrundlage für die Heimbetriebe im Tal. In Zusammenhang muss man das insofern sehen, weil zur Bestoßung der Alm natürlich Vieh im Tal gehalten werden muss und deshalb doch der Anreiz groß ist, um diese Almen auch zu bestoßen, dass man dann doch in der Viehhaltung verbleibt und das aufrechterhält. Das ist vielleicht in anderen Bundesländern, wo es keine Almen gibt, ist da die Bereitschaft zur Veränderung größer. Jetzt sage ich mal, im Ackerbau ist das überhaupt kein Thema. Da wird das angebaut, was die besten Erträge abwirft. Das ist in Tirol nicht so der Fall, sondern da ist man ein bisschen verhaftet in der Viehwirtschaft.
Jetzt haben wir einen Satz, möchte ich dich noch fragen. Was ist für dich das Lohnende an dieser Stelle oder an dieser Geschäftsführung vom Landeskulturfonds? Warum machst du das?
Ich stamme selber aus einem bäuerlichen Betrieb, bin so aufgewachsen und für mich ist das einfach eine sehr sinnstiftende Arbeit. Es ist sehr erdend, diese Tätigkeit und insofern wollen wir die Bauern unterstützen.